Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert. Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße die Elena. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Es freut mich, mal wieder hier zu sein.
Naja, mal wieder, das klingt so vorwurfsvoll. Du warst doch jetzt erst kürzlich bei Micha und durftest da auch noch über dein Lieblingsspiel sprechen. Also deswegen kann ich diesen vorwurfsvollen Unterton überhaupt nicht verstehen.
Ah, es war gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Und wenn, wäre es ja ein Kompliment, weil es heißt ja, ich kann nicht genug von diesem Podcast bekommen.
Ah, dann hören wir jetzt mal auf mit Schmeicheleinheiten zu verteilen und reden mal über ein Spiel, was sehr interessant werden könnte, weil ich fand's gar nicht so gut, das nehme ich schon vorweg, und du hast es aber vergleichsweise positiv für die GameStar bewertet und deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir jetzt unsere Meinungen da einigermaßen in Einklang bringen zu diesem Spiel. Und zwar geht's um Echo oder Echo, weil es ist ein, ich habe es jetzt Englisch ausgesprochen, weil es von einem skandinavischen Entwickler kommt, und im Grunde schreibt sich das aber genauso wie das deutsche Echo, und es soll auch das gleiche bedeuten. Das erklären wir dann aber gleich, warum Echo als Name für dieses Spiel durchaus Sinn macht. Und es ist ein Third-Person-Game mit Stealth-Elementen, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt kein klassisches Stealth-Spiel. Es hat nur Elemente davon, aber auch dazu später mehr. Und von der Story her landet man als Astronautin nach, ich glaube, 100 Jahren oder sowas, auf jeden Fall ein ewig langer Zeitraum, den man im Kryoschlaf zugebracht hat, auf einem fremden Planeten. Und du hast eine KI an Bord, die dich quasi so ein bisschen wie Cortana bei Halo weckt und dir sagt, ja, wir sind jetzt hier gelandet und jetzt gehen wir auf diesen Planeten runter. Wir spoilern jetzt nicht, was sie dort machen will, weil das dann schon ein Teil der Handlung ist, der am Ende interessant wird. Und dann stellst du relativ schnell fest, dass dieser Planet offenbar eine riesige Baustruktur ist. Also das heißt, es ist kein natürlicher Planet mit irgendwie natürlicher Oberfläche, sondern es wurde alles offenbar in dieser Form gebaut. Und du stellst dann beim Betreten relativ schnell fest, dass das alles sehr krude ist, weil innen ist der ganze Planet mehr oder weniger voll mit gigantischen barocken Palästen, würde ich jetzt mal so sagen, ne?
Ja, ich denke, also ich habe mir ganz überlegt, ob es dann Barock ist oder Renaissance, sowas weiß ich, aber ich nenne das mal Barock hier.
Proports, oder? Also auf jeden Fall ist es so, was man halt immer so aus so pompös. Alten, oder pompös, ja genau, was man aus so alten Schinken kennt, mit irgendwie so Königshäuser oder Paläste oder sowas. Ich bin dann auch leider nicht so fest in der Kunstgeschichte, dass ich unterscheiden könnte, ob es Barock oder Renaissance war. Ich hätte es jetzt aber durch dieses ganze Schnörkelhafte und so
Rokoko.
Eher... Rokoko, okay, dann die nächste.
Keine Ahnung, es hat schon Versailles auf jeden Fall. Also es ist, ja.
Genau, stimmt, so kann man sich das einigermaßen vorstellen. Und genau, Elena, dann erzähl uns doch mal, was aber dann tatsächlich der Clou an dem ganzen Spiel ist, weil man beschäftigt sich gar nicht so viel mit Kunstgeschichte.
Genau, leider, leider. Nee, also erstmal interessant, dass es dir nicht gefallen hat. Das wusste ich nämlich noch gar nicht, dass es hier so ein kontroversen Podcast wird. Aber gut. Also die spannendste Spielmechanik dieses Spiels, das spielt auch quasi auf den Titel an. Der heißt nämlich Echo, weil wir im Spiel gegen Echos von uns selbst antreten. Also quasi gegen Doppelgänger. Und das funktioniert so, dass dieser Palast, in dem wir da landen, der erschafft sozusagen Duplikate von uns, so ähnlich wie Klone, und die fangen an, von uns zu lernen. Und das heißt wirklich, dass wenn wir als Spieler ein bestimmtes Verhalten machen, so uns aneignen, wie zum Beispiel, dass wir eine Tür öffnen, dass wir rennen, dass wir schießen, dann lernen das diese Echos von uns und nahmen dieses Verhalten nach. Das heißt, wenn wir irgendwas besonders Fieses gegen unsere Gegner machen, dann kann der Gegner das im nächsten Zug auch gegen uns einsetzen, was das ganze Gameplay eigentlich sehr taktisch macht und verkopft, weil wir immer sozusagen vorausplanen müssen, wann wir was tun können.
Es muss nicht mal was irgendwie Böses sein, was man den Gegnern antut, sondern es sind auch einfach Fähigkeiten, wie man sich durch das Level bewegt. Also ja, der Clou an dem ganzen Spiel ist, dass der Planet mehr oder weniger so eine ja KI hat, würde ich jetzt mal sagen, die ihn beschützt, ne? Und diese KI hat so ja so Mimikrie-Fähigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sage auch gleich dazu, weder Architektur-Epochen noch Biologie ist meine große Stärke. Deswegen mag sein, dass auch Mimikrie völlig falsch ist an dieser Stelle. Aber der Gag ist mehr oder weniger, dass sie halt dein Verhalten imitiert. Und du, wie du richtig erklärt hast, gegen so Abbilder von dir kämpfst. Und diese Abbilder können dann halt das nachmachen, was du auch machst. Also ein Beispiel. die können am Anfang nicht das Wasser betreten. Da haben sie irgendwie einfach Angst davor oder so. Ich weiß nicht, es gibt da keine Erklärung dafür. Das heißt, es gibt manchmal so Wasserbecken in dem Palast und du kannst da durchlaufen und fühlst dich dann natürlich da relativ sicher, weil du merkst, ah, okay, die greifen mich dort nicht an. Also die versuchen dann zu mir herzulaufen, wollen auch nach mir greifen, aber solange ich im Wasser bin, bin ich sicher. Und dann fühlst du dich halt auch sicher. Und dann gibt's aber in regelmäßigen Abständen so eine Art Reboot der KI, würde ich jetzt mal das nennen. Sprich, da wird's dann echt komplett dunkel und die KI startet sich mehr oder weniger neu und damit auch diese ganzen Mimikry-Abbilder von dir. Und dann können die auf einmal durchs Wasser laufen, weil sie es bei dir gesehen haben. Sie haben es mehr oder weniger von dir gelernt. Und gleiches ist es zum Beispiel mit dem Sprinten. Also wenn du viel sprintest, um einfach vor den Gegnern wegzulaufen, weil die halt am Anfang noch relativ langsam sind, dann klappt es halt. Aber nach ein, zwei Reboots der KI kann die dann auch irgendwann sprinten. Und dann kannst du halt nicht mehr schneller vor ihnen wegrennen. Und das finde ich sehr interessant, zumal die KI nämlich ja auch vergessen kann, wenn man das so nennen möchte, ne?
Genau, also das ist immer so für einen Lichtzyklus lernt sie ein bestimmtes Verhalten, was du gemacht hast. Und dann geht das Licht wieder aus und dann wird sie wieder zurückgesetzt und dann eignet sie sich was an, was du in dem Lichtzyklus davor gemacht hast, verlernt aber das Alte wieder. Das heißt, wenn sie gelernt hat zu sprinten und dann öffnest du in dem Lichtzyklus danach, wo sie schon sprinten kann, eine Tür, dann können sie im nächsten Lichtzyklus, der danach kommt, auch Türen öffnen, aber nicht mehr sprinten, wenn du nicht nochmal gesprintet bist. Aber ich glaube, sie lernen immer nur eins tatsächlich.
Das erklärt dir das Spiel nicht so genau, also es ist jetzt nicht so, dass dir jetzt wirklich genau dann gezeigt wird, hey, jetzt können die sprinten, aber nicht mehr Türen öffnen oder jetzt können sie irgendwie Abgründe oder Terrassen sind es eigentlich eher, also du kannst auch, wenn du irgendwie ein Stockwerk unter dir was siehst, dann kannst du da halt runterspringen und es kann dich halt auch manchmal davor retten, dass dich eine KI erwischt und das kann dann sein, dass sie das auch lernen und dann springen sie halt auf andere Stockwerke runter und verfolgen dich da. Also wo du dich vor einem Lichtzyklus, ist übrigens ein sehr schönes Wort, um das zu beschreiben, wenn du dich da vor einem gerettet hast, noch durch runterspringen auf ein anderes Stockwerk, dann kann es halt sein, dass sie dich einfach im nächsten Lichtzyklus da dann verfolgen, indem sie da auch runterspringen. Und mag tatsächlich sein, dass sie dann irgendwie immer nur eins dazulernen und nicht zwei, aber das ja, sorgt jetzt auch nicht dafür, dass du dich da besonders sicher fühlst. Das ist schon irgendwie ein abstruses Gefühl, wenn man einfach merkt, wie man so ein bisschen kopiert wird. Also wenn du zum Beispiel viel schleichst, also wirklich viel gebückt rumläufst und immer dich versteckst oder so, und dann merkst du einfach im nächsten Lichtzyklus, wie die das halt auf einmal auch machen und sich vor dir verstecken und so. Das ist schon irgendwie total strange. Oder wenn du dann anfängst zu schießen, es gibt nämlich auch so eine Art Betäubungspistole, mit der man dann, wenn die aufgeladen ist, die auch außer Gefecht setzen kann, weil die aber dann nach einem Lichtzyklus wiederbelebt werden, nützt dir das eigentlich dauerhaft nichts. Es ist halt wirklich nur so eine Ultima Ratio, dann doch mal einen über den Haufen zu ballern, wenn sie halt gar irgendwie auf dich zuläuft und du dich nicht mehr anders zu wehren weißt. Dann ist es schon erschreckend, wenn du auf einmal dann in der nächsten Runde merkst, oh fuck, jetzt schießen die ja auch auf mich. Also du hast irgendwie das Gefühl, dass du so die KI auch immer durch dein Verhalten stärker machst im Grunde, ne?
Genau, das ist halt das Spannende, was ich vorhin meinte mit Taktik eben. Man muss halt bei allem, was man macht, überlegen, was man damit anrichtet sozusagen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich schieße sie jetzt im letzten Moment weg, damit sie mich nicht kriegt und mich verletzt, aber ich weiß dann auch, okay, im nächsten Zyklus eben, wenn die dann auf mich schießen und vielleicht fügen die mir dann viel schlimmeren Schaden zu, weil sie jetzt halt eine Pistole haben. Und das ist halt eben das, wo man dann einfach weit vorausplanen muss und dann halt auch gucken muss, wie kommt man da am besten durch. Es ist übrigens interessant, man kann dann auch diese Fähigkeit gezielt einsetzen, positiv. Zum Beispiel später im Spiel sind dann so Obstschalen da und die vergiften dich. Und dann kannst du von der Obstschale naschen und dann sozusagen setzen die Feinde sich damit auch selbst außer Gefecht. Also das hält nicht sonderlich lang an, aber ich fand es ganz spannend, dass dieser Effekt quasi, dass man den auch gezielt positiv einsetzen kann. Und teilweise auch so ein Rätsel. Es gibt auch Rätsel im Spiel. In eins zum Beispiel musst du die Echos dazu veranlassen, sich auf so eine Throne oder so große Stühle zu setzen. Und wenn die das alle machen und sich dieses Verhalten angeeignet haben, dann öffnet sich eine Tür. Das heißt, du kannst sie damit auch gezielt manipulieren.
Das mit den Thronen habe ich noch hinbekommen. Das mit den Trauben habe ich überhaupt nicht gecheckt. Also das ist mir jetzt gerade erst ein Licht aufgegangen, als du mir das erklärt hast, dass man das tatsächlich auch dafür nutzen kann, weil ich dachte halt immer so, hey, was soll denn das? Warum stehen denn diese vergifteten Trauben da rum? Okay, also man stirbt da nicht, sondern man isst die halt und dann fühlt sie sich halt kurz so ein bisschen schlecht und benommen und dann geht's halt weiter. Und dann ist überhaupt nicht verstanden. Aber klar, macht natürlich total Sinn, dass du das halt auch gegen die KI-Gegner einsetzen kannst. Das stimmt, clever, geil. Weil du schon irgendwie Tür und sowas gesagt hast, also das ist auch immer so das Ziel des Spiels. Man hat im Grunde eine Aneinanderreihung von einzelnen Arealen, in denen es immer darum geht, dass man einfach nur zum Ausgang kommt, damit man eben in das nächste Areal kommt. Und dafür muss man mal einen oder zwei Schlüssel einfach einsammeln in dem Level. Also sprich, die sind dann verteilt und wenn man beide hat, dann kann man sie zu einem Sockel oder Podest bringen und dort einsetzen und dann öffnet sich die Tür und du kommst weiter. Es gibt auch Level, in denen man irgendwie eine bestimmte Anzahl an so Orbs sammeln muss. Das sind so leuchtende, ja, Sphären, die da halt überall verteilt sind in dem Level und du musst an denen vorbeilaufen und dann weißt du genau, hey, in dem Level sind irgendwie 70 Stück und wenn ich davon 30 eingesammelt habe, dann öffnet sich aber schon die Tür. Und das sind eigentlich so die Aufgaben, die man dann immer erfüllen muss. Also sprich, es gibt jetzt keine klassischen Missionsziele, sondern es geht eigentlich immer darum, dass du halt in diesen einzelnen Arealen zum Ende kommst. Und dafür hast du aber auch ein paar Hilfsmittel, nämlich ein Sonar-Ping und eine Waffe. Magst du da mal erklären, was die genau machen? Und habe ich irgendeins vergessen, was man noch so als Hilfsmittel hat?
Ich glaube nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Was war das nochmal für ein... Ach genau, ah ja, der Ping. Jetzt weiß ich, ich habe den so selten eingesetzt tatsächlich. Aber der, weil ich immer vergessen habe, dass ich ihn hatte. Aber der ist quasi wie so ein... das kennt man ja mittlerweile total vielen Spielen. Einfach so ein Modus, der ganz kurz anzeigt, wo die Gegner sind. Also man sendet so einen Ping und dann sieht man, okay, hier sind Gegner. Und das kann man nutzen, weil man wirklich gezielt an denen vorbeischleichen möchte, was sich oft auch anbietet. Also ich habe die Erfahrung gemacht beim Spielen, dass man schafft es nicht, komplett als Stealth-Game zu spielen, weil man eben auch einfach keine Gegner dauerhaft ausschalten kann. Also allein durch die Respawns ist es eigentlich fast unmöglich, das wirklich komplett wie ein richtiges Stealth-Game zu spielen. Aber man kommt besser durch, wenn man versucht, zumindest einen Teil der Gegner einfach zu umschleichen. Auch weil einfach die Gegner, wenn sie nur schleichen, harmloser sind, als wenn du ihnen irgendwas beibringst wie Sprinten. Und die Waffe ist wirklich so eine Art, ja, Notfallwerkzeug. Also man hat wirklich so eine Energiewaffe und die da kann man auch neue Zellen für die freischalten, die dann mehr Schüsse beinhalten. Und damit kann man die eben niederschießen, die Gegner. Das ist ja gerade, wenn dann irgendwie 5, 6 auf die zukommen, dann kannst du auch zum Beispiel mit so einem Stoß die alle umwerfen und flüchten. Oder du kannst ja gezielt 1, 2 niederschießen und dann weglaufen. Und die bleiben dann bis zum nächsten Dunkelzyklus auch liegen.
Diese Energiezellen, wie du es jetzt genannt hast, sind übrigens nicht nur für die Waffe, sondern die sind für alles, was du machst. Also im Grunde alles, was du machst, sei es jetzt irgendwie springen, irgendwie landen, diesen Ping aussenden, schießen.
Ah ja, und das Schild, genau, man hat ja auch dieses, man hat so ein Schild, das heißt, wenn dann einmal die so ein Echo erwischt, dann ist man noch nicht tot, aber dann beim zweiten Mal ist halt schon Ende.
Und das ist im Grunde die Energie, die einfach dein Anzug hat und die kannst du halt für diese ganzen Aktionen einsetzen. Das heißt aber halt, du kannst nicht endlos viel einfach rumballern, weil du hast halt nur, je nachdem, wie viel du da gesammelt hast, irgendwie 2, 3, 5 solche Energiezellen und wenn du halt einmal schießt, ist halt eine Zelle leer. Das heißt, du weißt halt, okay, ich kann 5 Schüsse abfeuern, aber dann kann ich irgendwie nicht mehr hier runterspringen. Es gibt dann wieder so andere Punkte, wo du dann wieder aufladen kannst, die Energiezellen, also quasi so eine Art Reload-Station, wo du die Energie deines Anzugs wieder auffüllen kannst. Das reicht auch einfach, wenn du dran vorbeiläufst und dann kannst du halt wieder 5-mal irgendwie eine Aktion machen. Das fand ich aber ganz cool gelöst, weil das komplette Spiel so auf HUD-Anzeigen im klassischen Sinn verzichtet, sondern im Grunde, so ein bisschen wie bei Dead Space, alle Infos, die du brauchst, sind als Hologramme in der Welt angezeigt. Also sprich, du hast eine Richtungsanzeige, wo das Ziel ist, du hast so eine Kugelsphäre um dich herum, die zeigt dir nahe Gegner und ihren jeweiligen Aufmerksamkeitsstatus so grob an. Also das heißt, du siehst dann so, ja, so eine Punktewolke in dieser 360-Grad-Sphäre, die du um dich rum hast, die halt einfach anzeigt, ah, da ist ein Gegner. Und wenn die Punktewolke halt irgendwie größer wird, dann ist der Gegner näher. Und wenn sie gelb wird, dann heißt es, oh, der ist irgendwie alarmiert. Und rot heißt halt, der rennt auf dich zu, der hat dich gesehen. Und das fand ich schon sehr cool gemacht, dass das Spiel halt dann einfach komplett in diesem Stil so bleibt und gar nicht dich mit irgendwelchen HUD-Elementen da irgendwie zukleistert oder irgendwas, sondern das alles halt so aus einem Guss ist, weil alles irgendwie in der Welt so angezeigt wird.
Das fand ich auch schön. Generell war das Spiel auch mit dieser Palastumgebung und dann diesen Science-Fiction-Elementen, das hat eine sehr klare, schöne Ästhetik. Deswegen finde ich, passt es da wunderbar zu diesem Gesamtbild sozusagen, dass man eben diese ganzen störenden HUD-Elemente da so komprimiert hat.
Gut, aber dann kommen wir mal zu dem ganzen Aspekt, warum mir das Spiel jetzt doch da nicht so dauerhaft irgendwie gut gefallen hat. Das Spiel ist für mich ein Spiel mit einer guten Idee, die auch echt neuartig ist, was ich so noch nie gesehen habe, eben mit dieser lernenden KI, die darauf reagiert, wie du spielst. Aber irgendwie hat sich die Idee dann doch zu schnell abgenutzt. Also ich finde so, das Schleichen funktioniert nicht ganz richtig. Du hast ja auch gesagt, ganz stealthmäßig kommt man halt nicht durch. Ich finde, Schießen und Nahkampf ist auch ein bisschen hakelig, funktioniert nicht so ganz sauber. Und irgendwie wurschtelt man sich halt so durch. Es geht dann halt schon immer, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie die Steuerung so richtig drauf hatte. Und dann diese ewig gleichen barocken Paläste als immer gleiche Level, die sehr steril auf Dauer dann sind und auch sehr wiederholend immer gleich ausschauen. Das war dann so, dass ich dann am Ende das dann doch eher frustig fand und irgendwie nur noch einfach zum Ende kommen wollte, damit es halt weitergeht, aber nicht irgendwie so gedacht habe, oh geil, jetzt kannst du hier irgendwie noch weiter rumschleichen.
Ja, also das habe ich auch im Test durchaus kritisiert, dass halt quasi das Spiel, also es ist nicht ganz klar, was es sein will, weil es ist kein Shooter, es ist kein richtiges Action-Adventure, es ist kein richtiges Schleichspiel, es hat halt von allem etwas und dadurch, dass man eben so sein Gameplay ständig anpassen muss und seine Reaktionen kann man eigentlich nie konsequent irgendeine Taktik anwenden und dementsprechend halt auch nie kann das Spiel auch nicht eine bestimmte Art von Gameplay quasi perfektionieren. Das war auch für mich ein großes Manko beim Spielen, genauso wie die fehlende Abwechslung. Warum es mich trotzdem sehr begeistert hat, lag vor allem an der ganzen Atmosphäre und an der Story. Ich weiß nicht, wie dir so die Story gefallen hat, aber ich fand Anne und London, also das Mädchen, die Hauptfigur und die KI, die sie begleitet sozusagen, die waren für mich als Charaktere super spannend aufgebaut, weil eben N eigentlich so ein Wildfang ist, der so total lebenslustig, aber gleichzeitig auch halt total eigentlich so eine rotzfreche, reiche Göre ist, die sich von der KI überhaupt nichts sagen lässt. Und die KI ist so eine, ja, die wirkt halt eigentlich eher so wie ein alternder, verbitternder Mann, der halt eigentlich im Prinzip vom Leben überhaupt nichts mehr wissen will und total rational denkt, während sie ihrem Herzen folgt. Und da fand ich dann, dass zwischen diesen ganzen Gameplay-Sequenzen immer so schöne Dialoge zwischen den beiden waren, dass mich das, glaube ich, auch ein Stück weit motiviert hat. Auch weil ich das Gefühl hatte, dass hinter alledem so ein großes, spannendes Sci-Fi-Universum steckt, über das ich gern mehr erfahren hätte.
Also die Interaktion zwischen den zwei ist wirklich ein Highlight, das muss man schon sagen. Ist super vertont, nur auf Englisch, aber das ist schon wirklich mit guten Sprechern gemacht und die unterhalten sich halt dann irgendwie zu zweit und streiten auch mal oder irgendwie merkt man halt, dass das nicht ganz so eine KI ist, die nur halt irgendwie, aber das ist ja auch was das Spiel hat, irgendwie halt ein steriler Computer ist, sondern es ist halt schon irgendwie eine menschliche Stimme, die auch Emotionen hat und da macht schon Spaß, einfach zuzusehen, wie die zwei auch diese Welt so entdecken und sie dann halt ihm erklärt, warum jetzt die so reagieren, weil sie schon viel früher versteht, warum diese KI-Figuren so auf sie reagieren und ihm das dann halt erklärt, obwohl er eigentlich auch eine KI ist und so. Und das fand ich schon echt cool, die Interaktion zwischen den zwei. Das hat das Spiel auch tatsächlich an vielen Stellen so ein bisschen getragen. Aber ich weiß nicht, also es wirkt für mich so ein bisschen wie so eine Game Jam-Idee. Also so, man hatte da halt eine Idee, nämlich mit dieser KI, hat dann das Spiel drumherum gestrickt und hat dann aber es leider doch auf Dauer so ein bisschen übertrieben, weil ich würde sagen, man braucht so 7-8 Stunden oder so, bis man da durchkommt, je nachdem, ob man halt alles sammeln muss. Also es gibt natürlich noch so Sammel-Items, die man irgendwie in den Leveln verstreut hat, aber ich habe die dann irgendwann ignoriert, weil das war schon teilweise sehr frustig, wenn du dann irgendwie noch einen kleinen Umweg nimmst, um so ein Sammel-Item dir zu holen und dann wirst du dabei erwischt und wie gesagt, du kannst halt wirklich nicht viel aushalten. Im Regelfall wirst du manchmal schon von einer KI, wenn die dich packt, platt gemacht. Wenn du Glück hast, kannst du es noch mit Button-Mashing, also weil es kommt dann so ein Quicktime-Event, abwenden und dann musst du halt wegrennen. Das ist dann halt leider auch immer eher frustig, weil dann wissen die halt, dass du da bist und dann verfolgen sie dich halt teilweise mit 4, 5 und dann wird es halt auch schwer, wenn du dann nicht irgendwie es rechtzeitig schaffst, irgendwo hinzukommen, wo sie dich nicht sehen können, dann bist du da halt meistens auch dann schon arm dran und wenn du da halt erwischt wirst, dann wirst du halt teilweise zum Anfang des Levels zurückgesetzt und dann überlegt man sich halt dreimal, ob man so ein Sammelitem noch einsammeln möchte und dann habe ich es halt am Ende einfach bleiben lassen, aber um den Anfangsgedanken nochmal aufzugreifen, so kannst du dieses mit dem Game Jam, wo man halt eine Idee hatte, die aber doch kein ganzes Spiel trägt, nachvollziehen?
Ja, das kann ich definitiv nachvollziehen. Das war auch, also die hohe Wertung war bei uns auch teilweise einfach, um diese Idee sozusagen zu honorieren, weil es einfach, also ich finde es toll, wenn so ein kleines Spiel mal versucht, was anderes zu machen, einfach weil wir sonst immer die gleichen Spiele serviert bekommen, die alle die quasi schon ausgetretenen Pfade gehen. Aber es wäre auf jeden Fall ratsam gewesen, wenn man sagt, okay, man hat diese Idee, aber also sie trägt nicht zu 100% ein ganzes Spiel. Also entweder hätte sie noch mehr Feinarbeit benötigt oder man hätte sie zu einer Mechanik unter anderen machen müssen. Deswegen, da gebe ich dir schon recht, dass es sich nicht ganz rund anfühlt.
Und leider auf der PS4 elendig lange Ladezeiten. Ich weiß nicht, ob du da einfach als PC-Spieler mit schnelleren Ladezeiten gesegnet warst.
Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass es so extrem war. Ich kann mal kurz in den Wertungskasten gucken, ob ich da was geschrieben habe. bisschen hier cheaten, aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Ich hatte ein paar Bugs tatsächlich, was ein bisschen lästig war, weil nämlich zweimal hatte ich ein Rätsel gelöst, aber die Tür hat sich nicht geöffnet und das ist wirklich ein hässlicher Bug, weil dann man denkt, man hat das Rätsel falsch gelöst und sich dann den Kopf zerbricht, was man da falsch gemacht hat. Das war ein bisschen nervig.
Hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche ganz offensichtlich sichtbaren Bugs hatte. Also einmal ist es abgestürzt, was natürlich auch eher ungewohnt ist auf einer Konsole, aber zumindest war dann nach dem Neustart nicht das Savegame kaputt oder sowas. Also klar, man hat schon gemerkt, es ist halt eher ein kleines Studio, die haben jetzt nicht da einen riesen Publishing-Apparat dahinter und irgendwie 100 Mann, die da Polishing betreiben können, sondern sie mussten halt mit relativ wenig Aufwand und Mitteln dieses Spiel in der Form so hinbekommen und dafür ist es dann schon irgendwie eine eindrucksvolle technische Leistung. Aber klar, diese ganz hohe Produktqualität, die man vielleicht gewohnt wäre, ist dann halt doch irgendwie nicht vorhanden. Und das ist halt natürlich dann auch ein Problem, wenn man halt 30 Euro dafür haben will. Ne? Weil also ich glaube, PC ist ein bisschen günstiger, kostet 25 oder so. Da ist man dann halt schon einfach nicht für so, ja, ist halt so ein kleines Indie-Spiel, kostet einen Zehner, da will ich mal nicht so sein, sondern es ist dann halt schon irgendwie was anderes, was man halt für 30 Euro
ja, hat. Ja, also ich gucke gerade, 23 Euro kostet es auf dem PC. Das ist halt, also erstmal muss ich kurz sagen, das sind übrigens ehemalige Hitman-Entwickler, die das machen, also vom neuen Hitman. Also es sind quasi durchaus Leute mit so AAA-Erfahrung und ja, ich denke, das ist halt so ein bisschen ein Spiel, was es schwer hat, ähnlich auch wie in Hellblade. Das sind halt so ein bisschen so Double-A-Games, also Indie-Spiele, die sehr ambitioniert sind, die eine gute Grafik haben, die viel liefern wollen, die dann so 30 Euro kosten und ich glaube, dass sich da Indie-Teams halt teilweise mit übernehmen, weil die wollen im Prinzip ein bisschen abgespecktes AAA-Spiel ohne Publisher produzieren. Und es kann halt ganz schnell nach hinten losgehen. Und gerade wenn man dann versucht, eben dann so eine komplexe Mechanik hat und dann will man eine gute Grafik und eine tolle Geschichte und. Selbst wenn man dann nur sagt, okay, man macht nur einen Charakter oder so und nicht so viel, dann kann man sich an komplexen Mechaniken halt trotzdem noch übernehmen.
Ultra heißen die. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch. Ich habe die nämlich damals auf der Nordic Game in Malmö gesehen. Da haben sie ihr Spiel gezeigt. Und das kommt ja hin, weil IO Interactive, die mittlerweile selbstständig sind von Square Enix, die Hitman-Macher, die sitzen ja in Kopenhagen und das ist ja nur auf der anderen Seite der Brücke und so kommt das auch alles hin, dass die sich dann wahrscheinlich da bei IO Interactive dann halt kennengelernt haben und dann raus sind und ihr eigenes Studio gegründet haben. Und ja, also ich würde es ihnen durchaus gönnen, sagen wir mal so formuliert, dass sie Erfolg mit dem Spiel haben, dass sie zumindest an dieser Idee irgendwie weiterarbeiten können und vielleicht nochmal dran feilen, wenn man ein bisschen versöhnlicher enden möchte. Ich kann es halt jetzt einfach nicht irgendwie uneingeschränkt empfehlen, weil mich hat es jetzt nicht irgendwie dauerhaft begeistert. Da fand ich jetzt schon einfach hier Hellblade nochmal einen Tick besser, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was du gebracht hast. Und hier war es halt eher so, dass ich am Ende einfach nur noch so, ach komm, jetzt willst du halt fertig werden, weil jetzt hast du den 100. barocken oder was auch immer es ist, Palast gesehen und es kommen halt auch keine neuen irgendwie Mechaniken dazu, sondern jetzt musst du halt wieder irgendwie Orbs einsammeln, jetzt musst du wieder zwei Schlüssel sammeln und da gehen ihnen halt dann irgendwie doch ein bisschen hinten raus die Ideen aus. Deswegen, wer sowas trotzdem irgendwie mag, weil er dieses Sci-Fi-Setting und diese krasse Idee mit irgendwie Sci-Fi in so barocken Palästen dann irgendwie zu spielen mag, der kann sich das, glaube ich, schon durchaus mal anschauen. Aber ich warne halt auch davor, dass man dann doch irgendwie seine Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben sollte.
Genau, also ich würde es auch Sci-Fi-Fans auf jeden Fall empfehlen, weil wie gesagt, mich hat da die Story und diese ganze Vorstellung dieser Welt so fasziniert, dass es echt über viel Frust hinweggeholfen hat. Und sonst wirklich, wer sagt, hey, ich möchte das spielerisch mal ausprobieren, der sollte halt vielleicht mal gucken, ob er es in einem Sale kauft und einfach mal reinspielt quasi, um halt diese Mechanik ein bisschen auszutesten, weil man muss es ja nicht unbedingt durchspielen, man kann einfach, sagt man, wenn man es günstig mitnimmt, einfach mal ein bisschen, ja, mit dieser Idee ein bisschen rumspielen und gucken, wie kann man die KI überlisten, was kann man damit machen, weil an sich ist es eine coole Erfahrung, das mal zu spielen.
Ich fände es halt ganz geil, wenn das auch irgendwie als Idee mal irgendwie in anderen Spielen dann verwendet würde. Also es würde sich ja bei dem Hitman geradezu perfekt anbieten, ne? Dass du halt sagst, hier, je nachdem wie du spielst, reagiert halt die KI ganz anders darauf und sie lernt halt darauf, wie du spielst und hat halt immer Antworten dann auf das, was du im Level vorher vielleicht noch als Königsweg empfunden hast, so komme ich da prima durch und dann sagt halt die KI so, so geht's nicht, weil ich habe jetzt gelernt, was du anwendest und ich habe darauf eine Methode gefunden und das ist sicherlich irgendwie auch Gameplay-mäßig und Entwicklermäßig und so als Branchenlehrstück ein sehr interessantes Spiel. Deswegen war es mir schon auch wichtig, dass wir das besprechen.
Ja, noch ganz kurz, ich würde sagen, weil du mich gerade auf eine Idee gebracht hast, ich fände auch so eine Mechanik in Horrorspielen echt spannend. Also wenn dann wirklich so ein böses Monster irgendwas hast, das dann zum Beispiel checkt, dass du dich immer in Schränken versteckt hast und dann in der nächsten Phase plötzlich in Schränke gucken kann und so. Also man könnte da schon viel machen, wenn die KI nicht nur kopiert, sondern halt wirklich lernt und sagt, okay, du, keine Ahnung, du kletterst immer über Balustraden, also guck ich mal da, ob du da wirklich jetzt auch bist oder so. Also das fände ich schon wirklich einen spannenden Gedanken.
Endlose Möglichkeiten, gerade im Horrorgenre, glaube ich, Micha würde da ausflippen, wenn es da sowas gäbe im Horrorgenre, so eine KI, die dann einfach lernt, was du machst und wenn du dich dann wirklich, wie du das Beispiel, in Schränken versteckst, dann kann sie halt auf einmal auch in Schränke gucken oder bist dann nicht mehr sicher und so. Das ja, das ist schon eine geile Idee. Ja, gebe ich dir recht. Gut, also dann haben wir Echo oder Echo, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, glaube ich, auch so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, dass man sich da selber auch ein Bild davon machen kann, ob das Spiel was für einen ist. Im Zweifelsfall einfach mal einen Trailer oder irgendwo ein Gameplay-Video anschauen. Das ist ja heutzutage kein Problem mehr im Internet. Findet man ja genug Videomaterial, auch von kleinen Indie-Spielen, wie Echo 1 ist. Und prima, Elena, dann sage ich dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Extra spielen musstest du es jetzt ja nicht für den Podcast. Das hast du ja quasi für die Gamestar schon gemacht. Deswegen sind wir hier einfach die Nutznießer und leben von den Brosamen, die Gamestar noch quasi dann am Ende hinten runterfallen lässt, weil wir dann die Leute, die das Spiel dort getestet haben, auch noch hier im Podcast anfragen dürfen.
Ah, ich hätte es auch für euch nochmal gespielt. Ich muss das nochmal betonen.
Super. Dann, ja, wie gesagt, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis auf bald wieder hier in diesem Podcast.
Ebenso, bis bald. Tschüss.